Einmal gönnt er sich.
Schön gezapfte Pils.
Einmal
muss natürlich kein Pils.
Ja. Pils.
Aus der Heimat. Aus
aber
der Heimat.
Wir sind mitten im Thema, in der 5. Folge sogar. Und es ist wieder ein sehr brisantes, spannendes Thema, würde ich sagen. Auch eigentlich zeitlos, teilweise leider zeitlos, weil es immer wieder auch Probleme aufbringt, die nicht gelöst werden. Es handelt sich um Heimat. Und im Titel genannt Heimat ist Sachkunde, etwas provokativ. Auch angespielt auf die Komponente, wie es in der Schule gelehrt wird. Heimat und Sachkunde, wir kennen es doch aus unserer Schulzeit. Jetzt heißt es Heimat und Sachunterricht. Und wir wollen ein bisschen beleuchten, was ist Heimat? Was ist das für eine, ist das eine Sehnsucht? Wie wird das definiert? Ist es ein Gefühl? Wie ist der Kulturbegriff verstanden? Wie ist es in der Vergangenheit verstanden worden? Und wie hat es sich mittlerweile entwickelt? Ja, wir haben ja aktuell sehr überall Krisenherde. Und das wollen wir beleuchten. Ich werde dazu auf vor allem drei Bücher eingehen, die ich jetzt mal ganz kurz nochmal vorstelle. Also einmal von der Dunja Hayali, das Buch Heimatland. Dunja Hayali ist ja bekannt für also Journalistin und sehr aktiv geht sie auf Kritiker ein, die teilweise darüber hinausgehen, über das Erlaubte. Mit ihrem türkischen Hintergrund wird es dann auch sehr spannend. Dann haben wir noch den Paul Collier. Ich nenne ihn Paul Collier, vielleicht heißt auch Paul Collier. Einer, der bei der Weltbank gearbeitet hat und den Einwanderungsfonds da geleitet hat für 5 Jahre lang. Und der schreibt es in seinem Buch Exodus, wo er darauf eingeht, dass wie an Einwanderung etwas anders geregelt werden muss. Ich habe das etwas konservativer, aber er ist nicht minder kritisch. Also es ist wirklich, der hat da ganz gute Argumente. Und zum Schluss noch von Günter Bödecker, Die Flüchtlinge. Auch ein sehr interessantes Buch, das ist noch aus 1880ern. Und das beschreibt, oder geht vor allem in die Tiefe ein auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, auf die Vertriebenen. Und zwar die deutschen Vertriebenen. Ne? Das ist dann der Gegensatz zu dem Zweiten Weltkrieg an sich, die dann aus dem osteuropäischen Teil vertrieben wurden.
Klar, das Ganze, was du mit Sandalen.
Genau, das ist ein guter Spruch. Wir haben das ja auch etwas eingerichtet. Also wie so ein Schrein.
Richtig heimisch, ja.
Also wir haben ein Quadrat mit dabei. Warum? Weil es gibt ja immer diesen Spruch von der Leitkultur Bayern oder Leitkultur Deutschland. Was ist dieser Begriff eigentlich? Ich kann es noch nicht so richtig durchdringen. Wir haben uns aber mal damit auseinandergesetzt, wie ist das in den Schulen verankert. Da hat sich der Mädel da natürlich auseinandergesetzt. Ich habe auch ein bisschen nachgeguckt, keine Angst. und ich bin in Sandalen und in kurzer Hose, weil es einfach, wir haben einfach diesen Ruf international, die guten wanderlustigen Deutschen mit ihren Birkenstock-Sandalen und kurzer Hose mit Socken durch die Paris zu spazieren. Und ich stehe dazu, auch wenn es eigentlich, also mir ist es egal, dieser Stil. Es ist einfach nur bequem. Ja. Bei mir ist es Bequemlichkeit, aber es wird gerne assoziiert.
Absolut,
genau.
Ja, weil wir halt vor allem als Bayern, wir sind alle Süddeutsche, du kommst aus Baden-Württemberg ursprünglich, du bist auch schon längere Zeit hier, glaube ich.
Also, ich bin hier geboren. In
du bist
Bayern.
Hier geboren? Ach so.
Da bin ich ausgewandert. Dann
vertrieben sozusagen.
Ja, ich bin ausgewandert aus politischen Gründen.
Aus wirtschaftlichen Gründen, würde ich eher sagen.
Wirtschaftlichen Gründen, familiären Gründen vor allem. Bin dann nach Bayern reingeflogen, habe Asyl bekommen, zum Glück. Und habe dann eine schöne Jugend gehabt und habe da die ganze, mein Werdegang hat dort angefangen mit Realschule, Abitur und dann Studium auch. Dann bin ich wieder ausgewandert, also wieder zurückgewandert nach München.
Aus Sehnsucht.
Bayern.
Ja, das ist jetzt ein guter Punkt. Wir können eigentlich gleich drauf einsteigen. Wir wollen ja, wer so, wie du so deinen Heimatbegriff siehst oder wie jeder von uns einzelne Heimat versteht. Ich würde einfach dieses Zitat jetzt bringen von Roman Herzog, also als Einstieg. Dann haben wir schon so Inspiration. Ist ein gebildeter Mensch gewesen und ehemaliger Bundespräsident. Also, listen. Jeder Mensch braucht ein inneres Gleichgewicht, das er nicht an jedem beliebigen Ort oder in jeder beliebigen Gemeinschaft finden wird. Der Mensch braucht die Sprache als Mittel der Kommunikation. Er braucht eine Wertegemeinschaft, die er innerlich mitzutragen vermag, Er braucht die Einbettung in ein Umfeld, das ihm Heimat sein kann. Aus diesen Wurzeln zieht er seine Kraft. Aber erst der Blick auf das Neue, auch auf das Andere, öffnet ihm die Welt mit ihren Möglichkeiten.
Ja, es also, fließt mir ein Schauder über den Rücken. Das ist eigentlich genauso, wie ich zu dem ganzen Thema stehe. Mhm. Weil ich denke, man hat eigentlich sonst gar nicht die Basis, um sich irgendwie sicher zu fühlen. Ja? Also, es gehört ja irgendwie auch zur Kindheit mit dazu, dass man so eine halbwegs stabile Kindheit hatte, mit halbwegs ähnlichen, gleichen Werten, kontinuierlichen Werten, die mitgegeben wurden. Die sind natürlich auch in der eigenen Heimat begründet. Also in dem Sinne nicht unbedingt jetzt nur die räumliche Heimat, in dem Sinne, dass du halt jetzt hier an einem Ort war, sondern Heimat auch in dem Sinne, dass die Familie, was die Werte, die er mitgibt, ganze Wertegemeinschaft drumherum, also kann ich nur unterstreichen, was ihr sagt. Und dass dann genau, dass man mit dieser Basis dann den Blick auf die Ferne hat und dann aber auch irgendwie vielleicht auch mehr Lust drauf hat, das andere auch mal mehr zu erfahren, sag ich mal.
Also ich muss sagen, das
bestätigt hat, absolut mein inneres Gefühl auch zu dem Thema. Ja.
Find ich also toll. Genau, es ist jetzt ein richtiger Punkt. Du sagst ja Gefühl. Ne?
Ja.
Also ja. Er verbindet mehrere Komponenten. Irgendwie ist es eine Örtlichkeit, also wo du dich aufhältst.
Ja.
Ist es doch nur ein Gefühl, eine Sehnsucht? Ich habe verschiedene Zitate rausgepackt von guten Vordenkern, bekannte Vordenkern. Mhm. Und ich finde, die beschreiben das auch sehr treffend, wie unterschiedlich diese Auffassung mit Heimat. Ich meine, das ist ein deutscher Begriff. Eher Heimat, ich weiß nicht, wie man ihn dann übersetzt in andere Sprachen. Es ist vielleicht so ein sehr eigener Begriff. Vielleicht eher mehr so ein Gefühlsbegriff, kann schon sein. Zum Beispiel lese ich jetzt einfach mal von Goethe vor. Alle diese vortrefflichen Menschen, zu denen sie nun ein angenehmes Verhältnis haben, das ist es, was ich eine Heimat nenne. Ja. Also da kommt mir auch eher so...
Er ist der Familienteil.
Der Familienteil. Ja.
Und da, wo die Wurzeln sind, die Freunde der Familie, sowas in der Richtung, was man halt einfach kennt, irgendwie, wo man aufwächst. Vielleicht sind das die ersten 16 Jahre sind da vielleicht so das Prägendste. Ja. Und dann hat man eigentlich schon so seine Grundstrukturen eingehalten. Ja. Bei mir war das eben sehr interessant, weil ich eben gerade mit 7 Jahren war das, glaube ich, gewechselt habe. Also gesehen war das dann erst die Hälfte von dem Ganzen, also mehr oder weniger. Und ja, ich habe 4 von Bayern aufgesogen, aber letztendlich bin ich dann doch, habe ich dann doch mehr baden-württembergische Kultur aufgenommen. Und letztendlich habe ich mich nie wirklich so hingebeugt zu einer von den Kulturen. Also auch der Akzent, ich habe weder bayerisch noch
baden-württembergisch.
Ach, Mai! Ich will jetzt kein Beb Aminor. Nee, ich könnte sprechen, so mehr oder weniger.
Du schämst dich.
Nein, ich muss auf Deutsch, Hochdeutsch reden. Und
ja, das ist interessant. In der Schule lernt man Hochdeutsch.
Ja, ich habe das auch immer beibehalten. Es war in unserer Familie auch mehr gang und gäbe. Familie
also wieder. Dialekt ist dann schon Heimat.
Absolut, ja. Dialekt finde ich auch ist ein ganz wichtiges Element von Heimat. Also gerade für uns Bayern, die ja schon auch sehr stolz auf ihre Nation sind und auch nur einfach aus vor allem früheren Generationen auch viele Menschen hat, die wirklich einen starken Dialekt sprechen. Das erinnert einen immer direkt an seine eigenen Wurzeln,
was wenn man
immer
das hört.
Ich persönlich, bei mir ist es ganz extrem so, dass meine Großeltern auf beiden Seiten eben schon lange in München auch leben, mehrere Generationen, meine Tante auch noch später.
Die alte Säcke. Ja. Nee, was meinst du zu der Argumentation oder zu der Fragestellung, dass Dialekte eventuell einen Zwist, einen Keil reintreiben, was quasi das wieder isoliert?
Ja, das stimmt.
Parallelgesellschaften vielleicht kreiert?
Ja, zum Teil schon, aber es ist halt immer, Sprache ist ja immer, sag ich mal, einer der...
Die ist lebendig.
Ja, die ist lebendig. Und jetzt, auch wie sie funktioniert, also hast du immer einen, der imitiert und einen, der aufnimmt. Mhm. Und wenn der eine das dann vielleicht falsch aufnimmt, dann könnte das vielleicht, genauso wie wenn ich zum Beispiel so eine Bande von eher islamisch geprägten Menschen sehe, die dann besonders laut reden, dann habe ich das Gefühl, das ist aggressiv. Dabei erzählen die sich vielleicht gerade einen Witz oder erzählen sich gerade, wie gut das Essen von Mama gestern war.
Ja.
Und wir interpretieren das aber als was Aggressives.
Ja.
Und genauso, glaube ich, wird vielleicht auch der bayerische Dialekt manchmal missverstanden.
Ich glaube, der deutsche Dialekt hat so etwas Akzent, etwas hart.
Deutsche Sprache sowieso.
Aber das ist vielleicht auch bei den Kaltländern noch mehr, ich weiß nicht, oder wenn man ja. Kaltland sagen kann, oder bei den nordischen Sprachen wahrscheinlich. Aber es ist trotzdem jetzt in einem begrenzten Bereich, schafft man die Sprache ein Heimatgefühl und auch darüber hinaus. Also wenn ich mich irgendwo anders aufhalte, also das heißt, ich halte mich jetzt irgendwo in Australien auf, da wird natürlich Englisch gesprochen, aber irgendwie, was passiert dann, wenn ich zum Beispiel jemanden treffe, der aus Deutschland kommt oder der die deutsche Sprache beherrscht?
Hat man so eine Grundlage, man hängt dann, also es ist tatsächlich so, dieses Phänomen finde ich sehr interessant, man abredet sich dann öfters mit Deutschsprachigen oder im nächsten Bereich, wenn man dann in Australien ist und man hat jemanden aus Europa, dann ist es wirklich so, die sind dann vielleicht noch ähnlicher oder gerade wenn es in Afrika wäre, jetzt in extremer, dann würde man eher noch mit Europäern was gleich haben, mit denen was ausmachen oder unternehmen, wie mit Afrikanern. Und das fand ich auch interessant, weil das oft vorgekommen ist. Und das Phänomen habe ich selber schon
miterlebt. Aber hat man dadurch Vorurteile, oder?
Ja, das ist halt irgendwie so anders, weil ich glaube nicht, dass es mit Vorurteilen an sich zu tun hat. Man geht ja gerne in das Land und man geht ja freiwillig und studiert oder lebt oder was auch immer und hat dann aber irgendwie doch einen stärkeren Bezug zu den alten Wurzeln, zu der Heimat und macht tatsächlich öfters mit den heimischen Leuten von Europa was aus. Das spielt auch noch was sehr Interessantes mit, weil es halt eben doch andere Sprachen sind. Ja?
Ja.
Wenn es jetzt die gleiche Sprache wäre, dann wäre das wieder ein anderes Thema. Ja? So, also gerade Österreich und Deutschland, man kann den Akzent zwar erkennen, aber das würde ja auch schon ein bisschen trennen, aber nicht so stark. Also man heimisch ist es schon so ähnlich, dass man, wenn man umziehen würde, man würde keinen Unterschied im Großen erleben. Mhm. Interessant geht es aber dann, wenn man dann doch einen Rückblick nehmen, was wäre passiert, wenn man Deutschland Ost-West den Vergleich macht, also von der Kultur. Das ist genau die gleiche Sprache, es sind natürlich ein anderer Akzent.
Das ist ja interessant, da kommen wir noch drauf.
Ne? Kommen wir noch, dann machen wir das nachher.
Haben wir zusammen gesehen, Film.
Ja. Machen wir das nachher, weil da habe ich auch noch ein paar Sachen im Vergleich zu Nord- und Südkorea auch, wo das dann noch extremer zugespitzt wird. Würden die Leute auf ihre eigene Familie schließen, so gesehen? Ja, also das ist auch so eine Frage. In Deutschland war das nie so ein Thema, aber lass uns danach nochmal drauf kommen.
Also ich würde auch zu dem Thema mal sagen, wenn man jetzt jemanden anderen sieht in einem fremden Land, natürlich was Kulturelles, auch so ein bisschen so was Verhaltenspsychologisches, dass man sich dann natürlich wieder dem, was man kennt, das Vertraute, dass es einen dann irgendwie wieder anzieht auf der einen Seite, aber halt auch ein bisschen was Neurobiologisches. Es gibt da auch den neurobiologischen Aspekt, dass eben Heimatgefühle durch sich einfach allgemein immer durch wiederholte Prägung manifestieren, sozusagen. Also je mehr du in irgendwas geprägt bist, je mehr du irgendwo drin bist, also wenn du wirklich 20 Jahre lang bist, du vielleicht fertig bist, irgendwo gelebt hast, dann fällt es dir natürlich auch vielleicht ein bisschen schwer woanders, weil du da vielleicht die Heimat vermisst. Natürlich treibt es dich dann vielleicht auch mal raus auf der einen Seite, aber irgendwo bist du halt auch irgendwie so geprägt von deiner Heimat, von den heimatlichen Gefühlen, dass man dann vielleicht schon auch, ich habe das auch selber gemerkt, als ich zum ersten Mal alleine, ich bin nach Salzburg gezogen, war dann allein, auch wenn es vielleicht nur Österreich war. Ich habe mich da erst die ersten zwei, drei Tage nicht richtig einsam gefühlt und habe irgendwie so ein bisschen meine Heimat vermisst und dachte mir so, so ein richtiger Kloß.
Was hast du aber in dem Moment gefühlt? Was hast du für ein Heimatgefühl gehabt? Hast du gedacht, meine Familie, mein Wohnort,
ja, alles
ist ja anders, ne? Alles zusammen.
Alles,
ne? Das, was dich geprägt hat.
Von Dingen, die dann plötzlich weg waren, weil ansonsten, wenn ich woanders war, hatte ich trotzdem immer irgendwo eine Assoziation oder wusste halt, okay, das ist jetzt nur ein kurzer Zeitraum. Aber wenn du halt weißt, du bist jetzt wahrscheinlich 3 Jahre woanders, ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, logischerweise. Also deswegen sollte man es vielleicht auch nicht ganz unterschätzen, auch wenn man jetzt halt heutzutage überall hinreisen kann und die Grenzen überall eigentlich offen sind und man auch viel einfache Möglichkeiten hat. Normalisierung, gut jetzt, also während Corona-Zeiten, ist natürlich nicht mehr so ganz so einfach, überall hinzufliegen. Aber allgemein.
Sollte man hier nicht so viel fliegen?
Sind wir. Wir
sind auch für Nachhaltigkeit.
Sind ja so transnational. aber so erschlossen, dass es ganz einfach ist, dass ja viele irgendwie so der Meinung sind, ja, die Welt ist mein Zuhause.
Aber.
Und bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, als eigentlich ein Schmarrn. Humbug. Weil. wir sind ja nicht nur bayerische Zuschauer oder Zuhörer, deswegen. Humbug kennt, obwohl Humbug ist dann auch wiederum zu, vielleicht zu altdeutsch. Quatsch müsste ich sagen. Quatsch, wenn,
glaube
ich.
Quatsch mit Soße.
Unfug.
Unfug. Ja, aber ich wollte dich ganz
einfach
ansprechen. Weil viele Leute,
Schabernack.
Viele Leute bewegen sich jetzt im Netz, benutzen Applikationen wie WhatsApp etc. und bewegen sich über Kilometer oder Tausende, 10.000 Kilometer weit und sprechen mit Leuten. Mhm. Ist da noch eine Heimatverbundenheit, wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist jetzt in Australien und dann sprichst du mit deiner Familie. Ist das die Heimatverbundenheit, die dann, die dann aufgebaut wird, die dich dann wieder zurückführt? Reicht es?
Also die einzige nur die Kommunikation über so ein soziales Medium oder irgendwas.
Ich denke nicht. Dass du ein Heimatgefühl,
du merkst es schon. Es reicht nicht. Es erstellt wieder eine Verbindung, aber sehr schwach, glaube ich.
Also da kann ich jetzt doch aus dem Nähkästchen plaudern, muss ich ehrlich sagen. Also öfters aus verschiedenen Nähkästen. Und zwar aus Neuseeland, wo ich ein Jahr lang gewohnt habe und dann bei einer Weltreise, die ich einmal gemacht habe für fast ein Jahr. Und ja, beides Mal ist es halt schon so gewesen, dass man hat natürlich sehr gerne mit den Verwandten und also mit Familie und den Freunden geredet. Es war aber tatsächlich immer so, also bei beiden Malen oder wenn ich öfters, also länger weg war, kam irgendwann so ungefähr nach 6 Monaten war da die der Break-Even-Points ungefähr, kam schleichend stärker ein Heimwege für, ach, jetzt würde ich gerne mal wieder so vielleicht einen Monat oder was auch immer, einen bestimmten Zeitintervall. Man hatte schnell die Schnauze voll tatsächlich, aber das braucht man dann auch. Und jedes Mal, also auch von Neuseeland, wo ich da dann vom Studium von Neuseeland wieder zurückkam und von der Arbeit, die ich dort gemacht habe, habe ich dieses Bedürfnis auch gehabt. Mhm. Ich will jetzt unbedingt mal wieder zurück, jetzt reicht es mir. Davor wollte ich unbedingt weg. Und danach habe ich gesagt, oh, jetzt ist es mal wieder gut.
Was genau hast du vermisst?
Ich habe eben, eigentlich war es die Familie und die Freunde, die meisten. Die meisten
vielleicht auch?
Essen auch.
Der klassische Brot.
Brot ist echt. Neuseeland ist das Brot einfach.
Wir haben es doch selber in Südamerika.
Klappriges Weißbrot.
Ich habe mich noch nie so verzweifelt gesehen. In einer Bäckerei. Panetteria, bitte, ein gutes Brot.
Bitte, por favor.
Aber nein.
Kannst du dir das vorstellen?
Ja, das nächste.
Albtraum, oder?
Oh ja, aber beiden Sachen, sowohl in Südamerika als auch in Neuseeland, gab es keinen gescheiten Döner. Ganz schlimm, die Kultur. Also die deutsche Döner-Kultur.
Wer Döner ist, Falafel-Döner.
Haben das wieder Schafe? Haben die da nicht Schafsdöner oder so?
Ja,
Schinken. Das ist aber alles nicht geschmeckt.
Ist das nicht koscher?
Also, ich habe mich beschwert. In Neuseeland habe ich mich beschwert, das war nicht der gleiche Döner. Es war vom Geschmack her, auch wenn der genauso wie er war, okay ist für die Neuseeländer, die mochten den so, konnte ich den nicht ab. Das war einfach nicht meins. Ich habe ihn auch selten gegessen, weil das war einfach, der war so anders, hat mir nicht geschmeckt. Ja.
Das ist komisch. Das ist auch eine Adaption. Also wann beginnt eine Adaption an eine theoretisch neue Heimat? Ich meine, viele Leute kommen ja von anderswo her. Also ich zum Beispiel, ich gebe jetzt mal ein paar Zitate zu. Ja? Einmal von dem Vorgänger des aktuellen Papstes, also Franziskus ist ja aktuell im Amt, und davor kennen wir natürlich Zitat, in der Bibel sage ich schon fast, in der Bild, mein Gottes Willen, bitte nicht.
Aber die Bild ist auch schon mal.
Ja, es ist gefährlich, aber es kam tatsächlich diese Aufschrift, wir sind Papst, ne? Und wer war es dann? Benedikt, der 16. Josef Ratzinger. Und er hat da selber gesagt, ich bin natürlich ein Bayer geblieben, auch als Bischof von Rom. Ne? Ist verständlich. Und vielleicht war es vielleicht auch am Ende das Problem, und deswegen hat er sich dann verabschiedet, vorzeitig, nach 700 Jahren, als der letzte
Papst. 700?
So. Nach 700 Jahren, also 700 Jahre vorher hat sich der letzte Papst vor dem Exitus quasi, oder vor der Ermordung, wie auch immer das dann abgelaufen ist, verabschiedet. Das sind sehr verschiedene Ereignisse gewesen. Und ganz interessant, was ich gelesen habe, weil wir hatten ja vorher Goethe und der Schiller, ja, kennen wir alle, hat gemeint, der wackere Mann findet überall seine Heimat. Also, es ist so.
Dem Schiller kann ich zustimmen, aber es hängt auch immer davon an, wie du so geprägt bist.
Kann ich auch verstehen.
Was du für eine Erziehung hattest. Also, ich habe zum Beispiel zwischen meinem Leben schon, ich glaube, 12, vielleicht sogar 14 Mal umgezogen. Also, ich habe ich hatte sehr viele Wechsel, sehr viele Umzüge, auch schon als Kind.
Da ist man nicht so verwurzelt.
Ist man einerseits nicht so verwurzelt, deswegen habe ich auch teilweise. Ich vielleicht auch nicht so die allerstabilste Persönlichkeit gewesen in der Vergangenheit, habe da ein bisschen länger gebraucht, bis ich mich selber auch finde. Aber man adaptiert sich eben sehr gut. Also man adaptiert sich sehr viel schneller, man ist toleranter auch gegenüber anderen, wenn man nicht zu sehr, wenn man nur in dieses Heimatgefühl, von diesem Heimatgefühl, von dieser Heimat, die einen geprägt hat, auch abhängig ist. Da kann man vielleicht auch ein bisschen bessere Möglichkeiten, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Das sind so die Vorteile. Nachteile, wie gesagt, leicht instabil und dazu neigend, immer zwischen beiden Extreme zu schwanken.
Ja,
das
ist
nicht so bodenständig.
Ich möchte auch dazu noch was sagen. Und zwar wieder aus dem Nähkästchen.
Das wäre so psychologische Seite.
Ja, das ist absolut. Bin ich okay. Ich glaube auch, das darf, sollte man neutral sehen. Die Leute sagen, ich fühle mich in der Heimat so wohl, ich bleibe da und ich will da mein Leben lang wohnen. Mhm. Ist absolut korrekt, wenn man das will, weil man es einfach so gern mag. Mhm. Und die anderen, die einfach gerne rausgehen und alles andere, die einen gehen halt dann in Urlaub oder so woanders hin, die anderen sagen, okay, ich will aber anders leben. Mhm. Das ist alles neutral zu betrachten, meiner Ansicht nach. Aber wenn es in einem drinnen ist, ja, dass man in der Welt wohnen kann, dann ist das eigentlich eine schöne Sache. Ja? Und da möchte ich dann so weit gehen, dass ich tatsächlich mir vorstellen kann, also in der Welt, die Welt ist mein Zuhause so ungefähr, ich könnte überall auf Dauer wohnen.
Ja.
Es kommt dann auch darauf an, wo du eine Familie vielleicht auch gründest, da ist dann auch ein Teil der Familie, da ist ein Teil der Wurzel. Wenn du dann 5 oder 10 Jahre wo wohnst, dann ist es ein Teil der Heimat. Ja?
Ja,
also auch in Neuseeland ist ein Teil meiner Heimat jetzt, auch wenn ich nur ein Jahr da war, sehe ich mich da irgendwie so ein bisschen zugehörig.
Also die Dunja Hayali schreibt auch in dem Buch, dass sie meint, Heimat können auch verschiedene Lebensphasen sein oder Lebensinhalte.
Ja,
genau, das ist die zeitliche Dimension.
Ja.
Aber auch, wenn du die zeitliche Dimension betrachtest, ist ja Heimat eigentlich als allererstes verankert in deiner Kindheit.
Ja.
Und dann wirst du rausgerissen aus der Kindheit und ziehst eigentlich davon. Und also eigentlich löst man sich eigentlich schon von der ersten Heimat, vom Mutterleib, sag ich mal.
Das war schön.
Dann nabelst nur ab und zack, kommst du raus.
Der Realität.
Ist dann erstmal böses Erwachen. Ja. So ist es für den einen oder anderen auch, wenn er dann aus dem Elternhaus auszieht. Der eine kann es kaum erwarten, der andere ist dann vielleicht auch erstmal so, shit, dünnes Eis.
Und da möchte ich auch dazu sagen, auch wenn ich oder jemand anders, ich nehme es einfach mal an, woanders wohnen würde, ja, egal in welchem Land, weit weg, wäre der Bezug trotzdem noch da, dass man, also für die allermeisten Menschen, dass man ab und zu noch in die Heimat fährt und seine Familie und seine Freunde oder was immer besucht, das wäre bei mir auch der Fall.
Kenne ich kaum einen, dem das nicht wichtig ist.
Zeitabschnitt, sei da dahingestellt, aber vielleicht 1, 2 oder vielleicht 3 Jahre, sagt man, oh, jetzt will ich mal einfach eine Weile wieder in die Heimat. Also das ist schon der Bezug.
Wenn die es nicht tun, die leiden auch drunter.
Das ist das Thema. Und da ist man doch irgendwie gebunden.
Weil ihr gerade davon sprecht, weil wir sprechen immer davon, Heimat so in der Definition, wenn wir quasi Heimat verlassen haben, weil da gibt es auch sehr interessante Zitate. Einmal Dostojewski gesagt, ohne Heimat sein heißt leiden. Ja? Und ein anderer, Horst Wolf von Geisler, die Heimat ist ja nie schöner, als wenn man in der Fremde von ihr spricht.
Genau.
Das ist quasi,
da entsteht erst die Sehnsucht.
Da entsteht nicht erst die Sehnsucht. Ne? Ja, das ist dann
im Exil.
Davor flucht man darüber.
Ja, ja.
Das ist quasi. Und da finde ich dann ganz interessant, um diese so vielleicht eine Brücke zu schaffen, wie Stefan Zweig mal was geschrieben hat oder zitiert. Jetzt am Tage, da ich meinen Pass verlor, entdeckte ich mit 58 Jahren, dass man mit seiner Heimat mehr verliert als ein Fleck umgrenzter Erde. Also ich habe meinen Reisepass, der wurde mir gestohlen. Das war damals, als ich meine Weltreise, ich glaube, ihr kennt die Story als ich meine Weltreise angetreten bin und dann umsteigen wollte in Heathrow. Und da wurde mir dann beim einmal kurz durch den Scanner laufen, wurde mir einfach der... Wieso musst du da rangehen? Was ist denn das?
Heimatschutz.
Heimatschutz. Du, Griff! Warum musst du da rangehen, Mann? Ihr Schweine! Also dieser sehr gefühlsvolle Moment, ein kurzer Ausbruch meiner inneren Leere. Gut. Genau, ich war bei dem Scanner und da hat das einfach jemand aus den Boxen genommen, mein Ticket und natürlich mein Reisepass. Und damit war ich gestrandet in London. Ich konnte nicht weiterfliegen. Ich war echt am Ende, weil ich hatte aber nicht das Gefühl, jetzt scheiße, ich bin hier, ich konnte doch zurück. Ich konnte zurück, aber das war mir in dem Moment egal. Ich wollte eigentlich weiter. Also ich wollte eigentlich auf die Reise. Ja. Also es war mir eigentlich gar nicht so richtig jetzt unbedingt zurück. Ich wollte einfach nur weiter. Und ich glaube, das ist dann auch so, wenn ich jetzt, wenn ich auf Leute gucke, weil wir reden ja von 3 Jahren, wenn man dann wieder zurückgucken will oder zurückkommen will, wenn Leute wirklich versuchen, aus Afrika oder auch aus Afghanistan, aus Syrien, versuchen herzukommen, die nehmen sie unfassbare Last auf sich, unfassbare Bürde. Und
entweder, zurück in die Heimat zu finden oder eine neue Heimat zu finden. Da sieht man immer, wie wichtig das ist. Ne?
Das ist nämlich die
Wenn man vertrieben ist aus der Heimat, hat man keinen anderen Antrieb, als sich eine neue Heimat zu schaffen.
Ja.
Oder wenn du in der Ferne bist, hast du auch immer wieder diesen Antrieb, wieder zurück in die Heimat zu kommen. Also auch immer wieder nach Hause. Also das ist eigentlich immer, das ist auch irgendwie so ein Spruch mit, kannst du schnell im Internet nachschauen, von James Joyce mit dem Nachhause.
Ach je, das schneiden wir dann rein. Wir haben ja ganz vergessen, wir haben ja nur noch 2 Gäste für Sie parat, die kommen jetzt später.
Ja. Das finde ich gut, James Joyce.
Das können wir noch raus.
Okay, machen wir, aber worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, ist es auch wichtig, solche Erfahrungen zu machen, wie du jetzt mit dem Pass, oder auch mal in der Ferne zu sein, weil man dann eben nicht mehr diese Comfortzone von der Heimat hat.
Selbstverständlichkeit,
ja.
Dann merkt man
das. Es ist eine Selbstverständlichkeit, aber es ist ja auch gut, wenn man solche Erfahrungen hat, wo man mal rausgerissen wird aus der Comfortzone, wenn man sich da vielleicht auch selber erst kennenlernt.
Ja.
Weil diese Heimatgefühle, die in einem drin sind, die wurden einem weil sie von außen oft gegeben, diese Sicherheit, die man sich vielleicht gar nicht selber geschaffen hat. Und wichtig ist, dass man halt auch für sich selber diese Sicherheit hat und vielleicht dieses Heimatgefühl dann auch woanders, also die Heimat in einem drin, also im eigenen Herzen, dass man sich selber sicher auch woanders fühlt.
Aber wenn Menschen aus der Ferne wirklich Kilometer, Tausende von Kilometern auf sich nehmen, um woanders hinzusteuern und verfolgt werden und das für sich schon eine Bürde ist und natürlich, wenn sie dort angekommen sind, wo sie hin wollen, wo das alles auch sein mag, die haben natürlich trotzdem noch Sehnsuchtsgefühle. Das hat im Grunde, also ich kann mir vorstellen, das hat fast jeder Mensch, diese Sehnsuchtsgefühle, weil man einfach sich vorgeprägt ist durch einen Ort. Wir werden noch nachher hören von 2 Leuten, die mehr reisen und ihre Lokalisation oder lokale, also Örtlichkeiten wechseln.
Zwei Herzen auch teilweise schlagen, 2 verschiedene
oder mehr,
Herzen.
Ja, mehr,
zwei, genau. Wie sagt man, die zwei Herzen?
Doppelherz. Ja. Musst du trinken. Nee, was, zwei Herzen schlagen wir,
genau. Die Leute, die natürlich vertrieben werden, das ist
dann
schlimmer.
Zwei Medaillen auf einer Seite.
Also. Die vertrieben werden, das ist natürlich schlimmer. Ich meine, ganz ehrlich, die werden ja unfreiwillig, müssten die Heimat verlassen. Die wollten ja gar nicht weg zum großen Teil. Ja, und dann müssen sie quasi auf Biegen und Brechen weg, ja. Also das ist schon mal was anderes.
Ohne überhaupt die Gewissheit zu haben, dass sie dann woanders mehr Glück haben.
Ja, und natürlich vermissen sie das, wo sie eigentlich am liebsten geblieben wären, so in dem Bereich.
Ja.
Also vielleicht auch nicht alle, aber viele, viele schon.
Das ist natürlich auch, also wenn wir jetzt da ein bisschen auf die politische Ebene kommen wollen, ein riesiges Problem. Ne? 65 Millionen Menschen befinden sich aktuell sind heimatlos.
In Migration quasi, muss man so sagen.
Das ist der sogenannte Human Flow. Da gibt es auch einen tollen Film dazu,
genau,
den du auch gesehen hast.
Haben wir angekündigt, genau.
Von Wai Wai.
Ai Wai Wai, genau.
Ja.
Ist ein
Aktivist.
Spannender Name.
Chinesischer Aktivist, oder?
Genau, richtig. Ja. Wurde auch verfolgt.
Künstler auch gleichzeitig.
Aktionskünstler, genau.
Aktionskünstler und Aktivist, hat einen tollen Film da gemacht. War eben vor Ort, überall dort, wo es brennt, dort, wo diese Flüchtlinge.
2015, wir spielen auf die Flüchtlingskrise, Welle, ganz böse Begriff eigentlich, weil es dann irgendwie so wie so ein Tsunami verglichen wird. Das war irgendwie so auch so ein, sagen wir mal, Versprecher vom wie heißt der, Schäuble, dem damaligen Finanzminister, glaube ich, war es. Jedenfalls Flüchtlingswelle aus Syrien, Afghanistan, Nordafrika, die eben, ich meine, es gibt immer Zuwanderung, Wegwanderung, das ist ein steter Prozess, aber da war es dann eben, waren es mehrere auf einmal und es waren ja keine Wirtschaftsflüchtlinge, sondern es waren offensichtliche von Krieg und Terror und der ganzen Zerwürfung und Zerstörung in Syrien und anderen Ländern verursacht.
Absolut. Man kann sich gar nicht vorstellen, was für ein Leid die da tagtäglich haben. Die wissen nicht mehr, ob sie die Kinder ernähren können. Natürlich schaffen es diese Organisationen, auch diese NGOs, Gott sei Dank, dafür zu sorgen, dass zumindest jeder eine Mahlzeit am Tag bekommt, dass da sind noch verhungert in diesen Camps.
Mhm.
Aber es sind halt teilweise verheerende Bedingungen. Die Leute haben Krankheiten und hoffen halt jeden Tag, dass irgendwas passiert, dass sie weiterziehen können, dass sie die Möglichkeit haben, in irgendein Land einzureisen, das sie annimmt. Aber diese permanente Ungewissheit und diese permanente Heimatlosigkeit, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was die jeden Tag für einen Alter tragen. Da sieht man mal wieder, wie wichtig Heimat eigentlich ist. Ne? Das ist echt diese Basis, also ein Zuhause zu haben.
Du hattest was gesagt mit...
Ja, mit das, das...
Dass die Menschen... Dann, das, genau, Heimat, genau, Heimat, das, also genau, das war der Punkt. Ja, richtig, genau, dass Menschen neue Heimat suchen oder, in, also, oder ihre alte Heimat vermissen, weil irgendwas dazwischen ist, sie haben keinen festen Wohnsitz, sie können nicht sesshaft werden, sie sind wie Nomaden, genau. Denn, also wir waren früher Wildbeutel, ne, das kommst du vielleicht nachher noch drauf. Ne,
vor gibt es überhaupt glückliche 45, Nomaden?
45.000, ja, genau, glückliche Nomaden.
Nee, soweit gehe ich nicht zurück.
Und jetzt, okay, das kann ich auch mal, aber...
Früher so diese Cowboys, die sich die Privilegierten sind, die waren auch Nomaden. Das war das erste Bild, was ich im Kopf habe.
Es ist natürlich anstrengend.
So ein souveräner Cowboy, der dann auch einfach mal mit seinem Pferd und so. Und dann,
also ja gut, das ist die westliche Romantik. Die beste Romantik.
Der zieht nur von Dorf, von Bank zu Bank.
Ja gut, okay.
Das wäre voll mein Ding gewesen.
Das ist so diese western Romantik, so ein bisschen Wild Westen.
Der Gatling Gun, gell? Also wäre dann schon richtig.
Aber nee, also was ich sagen wollte, ich lese es nochmal vor. Also aus der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 13, Freizügigkeit und Auswanderungsfreiheit. Jeder Mensch hat das Recht auf Freizügigkeit und freie Wahl seines Wohnsitzes innerhalb eines Staates. Jeder Mensch hat das Recht, jedes Land einschließlich sein eigenes zu verlassen, sowie in sein Land zurückzukehren. So.
Ja, das ist natürlich ein schönes Gesetz, aber hat wenig mit der Realität zu tun.
Also ich will nur gerade erinnern, weil wir haben einen Film gesehen, Ballon, ja, oder also der von Michael Bulli-Herbig, und der spielt natürlich darauf an, wie die Menschen in der DDR ihr Land verlassen wollten und vielleicht so in den Westen rüber migrieren wollten. Ne? Und das wurde nicht erlaubt. Das heißt, im Grunde hat es auch keine Gültigkeit gehabt. Das heißt, die wurden in ihrem Land, in ihrer vermeintlichen Heimat eingesperrt und die Heimat hat sich gegen sie gewendet. Also das ist ein ganz krasser Konflikt gewesen. Du hast eine lokale Heimat und da hast du, weiß nicht, dann ist die Staatssicherheit. Die versucht, dich in dieser lokalen Heimat zu behalten.
Die mögen dich, die mochten dich einfach sehr gerne.
Die vermehrt dich, denunziert dich, spitzelt dich aus und du willst eigentlich raus aus der Heimat, weil es nicht mehr deine Heimat ist. Sie hat sich so verändert, sie hat sich gegen dich gewendet, du willst weg und du kannst nicht weg. Also das ist quasi dieser Gegensatz. Leute wollen weg, weil es ihnen schlecht geht und dann können sie nicht weg. Ja. Und wir haben das ja damals erlebt. Und jetzt wollen die Menschen, die aus über Tausende von Kilometern anreisen, über Strapazen, über Mittelmeer auf sich nehmen, wollen hierher und dann verstehen wir nicht, von welchem Leid sie fliehen. Das ist so die Doppelmoral, die ich nicht verstehe. Und da sind wir fast schon wieder beim Thema der Aktualität.
Es gibt sicherlich zum Teil Leute, die das wieder mitfühlen und auch was dafür tun, diesen Leuten halt zu helfen. Aber es ist leider ein bisschen zu wenig, weil die Politik halt nicht mitzieht. Und die Politik und die Wirtschaft der letzten Jahrzehnte halt auch das ganze Problem erst verursacht hat, meiner Meinung nach. Also die westliche Politik, dieser aggressive Imperialismus der USA und auch der Kapitalismus, der ja auch gerade die Länder ausbeutet, die eher rohstoffreich sind, hat dazu geführt, dass der Reichtum immer mehr in die westliche Welt geschwappt ist, während der andere Teil ausgenutzt wurde, dort Länder destabilisiert wurden, dort Länder, die jetzt Entwicklungsländer nennen. Wie lange sollen die noch Entwicklungsländer bleiben? Sollen die immer Entwicklungsländer bleiben? Also momentan sieht es so aus, als sollten die Entwicklungsländer...
Wir leben auf Kosten.
Wir leben
von denen, nicht. Das ist dieser globale... Prinzip,
dass wir hier diesen Überschuss haben, bei denen halt extreme Knappheit herrscht. Nicht nur Knappheit, was Güter oder Wasserversorgung anbelangt, sondern auch soziale Rechte, Menschenrechte logischerweise und auch einfach Grundstabilität, dass die Leute dort eine Heimat auch haben, in der sie eine Chance haben, Perspektiven haben, sich was aufzubauen, eine Familie, eine Zukunft zu sehen.
Ja, das nächste Problem ist, dass beim Abbau dann teilweise sogar die Heimat zerstört wird, wenn wir dann angehen. Ja? Das ist das nächste Problem.
Klar.
Ja.
Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist quasi mit dem, dass sie überall einen Wohnsitz suchen, also nach den Erklärungen der Menschenrechte. Aber jetzt überleg mal, kannst du denn wirklich überall hin? Oder musst du das erstmal teuer erkaufen durch viel Bürokratie? Du kannst eigentlich nicht wirklich überall hin. Auch wenn niemand wohnt, es gehört trotzdem irgendjemandem. Es gehört entweder dem Staat oder es ist Privateigentum von gigantischer Größe, irgendwelche Wälder oder was weiß ich. Du kannst dich nicht beliebig verbreiten. In Brasilien teilweise passiert es da. Ihr habt ja viel von diesen Waldrodungen mitbekommen. Ja? Das wird da halt wieder schön Weidegrund und Viehzucht betrieben werden kann und was weiß ich, Viehfutter auch noch angebaut werden kann, Soja etc. Da werden ganze indigene Völker, indigene Stämme vertrieben und bei denen steht eigentlich im Gesetz fest, dass die dort das Recht haben, das Anrecht, da zu leben.
Was deren Heimat ist, schon seit Jahrhunderten.
Seit Jahrhunderten, genau. Und dann gibt es dann so Feudalherren, da gibt es wirklich noch so Feudalherren, Lehnsherren, kannst du so nennen, Gutsbesitzer, die dann einfach mit dem Staat in Deal eingehen und sagen, ja, komm, nehmt euch das Land. Und wenn die indigenen Völker dann nicht weg wollen, dann kommen die mit Schlägertruppen und vertreiben die. Radikal. Und das Gleiche passiert aber auch zum Beispiel, da war interessant ein Film, also einmal in Grüne Lüge, wie sie vertrieben werden in Indonesien für Palmölindustrie, dann in ich glaube Kamerun war das, für Bananenplantagen, die einfach Bauern, ja, die haben sich so 63 Hektar ungefähr, haben sich ein paar Bauern, 33 Bauern zusammengeschlossen, haben der Betreibende ihre Plantagen und dann kommt da einer, ein Großunternehmen, 110 Hektar und nimmt es weg und geht in Deal mit dem Staat, weil der Staat korrupt ist. Und das ist auch ein Problem, da sind wir direkt bei diesem Thema, was du schon gesagt hast, Korruption, weil das ist ganz gut beschrieben beim Paul Collier, ich würde es kurz sagen, also er schreibt einfach, steigende Ungleichheit, ne? Wo kommt es her? Wirtschaftliche und soziale Missstände, Korruption, die Korruption schwächt die Institution, die Politik und dadurch sinkt natürlich auch der Schutz vor dem Recht und dem Gesetz.
Ja.
Das heißt, du bist eigentlich nicht mehr sicher in deinem Land.
Ja, das ist wieder ein typisches Beispiel dafür, dass Wirtschaft und Politik, also gerade die Wirtschaft, finde ich, und natürlich auch die Politik, so wichtige Grundwerte, wie jetzt auch den Grundbegriff Heimat, also entweder komplett unterwandern oder halt dann wiederum instrumentalisieren. Ja. Also wieder sagen, okay, das ist jetzt Heimatschutz und wir machen jetzt was dafür. Aber es eben nur, um das zu instrumentalisieren, genau wie es natürlich auch die Nazis gemacht haben, zum Teil.
Da kommen wir gleich.
Aber können wir auf jeden Fall da nochmal zurück. Aber ja, gerade was den wirtschaftlichen Aspekt anbelangt, sieht man natürlich, dass der Begriff Heimat da auch nicht geschätzt oder also einen Wert hat, den man schätzen
muss. Du hast es gut angesprochen, weil ich bei der Dunya Hayali im Buch schreibt sie oder fragt sie, wer definiert Heimat jetzt in unserem Land? Und sie ist der Meinung, anscheinend eher das rechte Lager, weil die sagen ja, das muss eine homogene, geschlossene Gesellschaft sein. Das ist ein exklusiver Begriff. Das heißt, im Grunde ist es ein Wir-gegen-die-Gefühl. Und sie möchte es eben aufbrechen. Also das ist schon so, es wird schon so transportiert. Das heißt, ich bin hier geboren, also gehöre ich automatisch dazu. Das ist so ein Ausspruch, den sie bringt.
Das ist halt die Gefahr. Bei der
alle anderen sind quasi nicht mehr...
Es sind einfach Verhältnisse extrem stark. Ja. Also,
Heimatliebe ist ja auch wichtig, aber übertriebene Heimatliebe, wissen wir, was das münden kann. Ne?
Genau.
Übertriebene Heimatliebe, also Nationalismus.
Genau, da hast du
dann auch wirklich Rechtsextremismus.
Dann geht es natürlich noch stärker rein. Ja.
Also Nationalsozialismus, das bringen wir vielleicht noch nach. Das würde mich wirklich interessieren, was Sie da Gesetzestext formuliert haben.
Gesetzestext ist nicht, also was ich jetzt als Stegreif sagen kann, ist, dass Sie halt gesagt haben, wir holen uns quasi die Heimat oder wir holen uns von den anderen Bereichen in Europa, holen wir uns Land zurück oder wir bauen dort unsere Heimat auf, weil wir quasi, also nicht wir, sondern die deutsche Rasse, die arische Rasse quasi eine überlegene Rasse waren, weil sie natürlich so ausgedacht
haben. Die arische Rasse war ja nicht nur auf Deutschland bezogen. Ja. Selbst die Briten haben sie ja damit einbezogen. Also andere nordische Völker.
Ein paar haben sie eingezogen.
Und arisch, also arisch
kommt eigentlich haben sie gleich getrennt.
Indischen, ne? Ja. Also das ist eigentlich ein Begriff. Ja, genau.
Also da wird quasi so
ist ja auch rein eine
Ideologie gegründet, erfunden, die dann einfach so ein paar Stämme, also selektiert, welche Stämme zu dieser...
Sozialdarwinismus
kommen. Genau, und dann dieser Heimatbegriff einfach komplett nur definiert.
Weil nämlich
daraus einfach also ein romantisiertes Bild von Heimat erstellt, immer mit Rassismus, völkischen, religiösen und insbesondere natürlich auch antisemitischen Komponenten dann verknüpft.
Das ist gefährlich natürlich. Ja.
Und, und gleichzeitig wird dem Ganzen immer so eine unverwechselbare völkische Eigenart und Überlebensfähigkeit dann nochmal zugetitelt.
Ja.
Also es ist eigentlich schon ziemlich, also auf der einen Seite natürlich perfide, aber auf der anderen Seite vollkommen absurd.
Ja.
Weil nach der offiziellen Theorie oder die wahrscheinlichste Theorie, wie Europa besiedelt wurde, ist ja, dass sie von Afrika hoch über Arabien, also über
die Halbinsel, russische Halbinsel.
Genau, russische Halbinsel und dann einfach hoch in. Was?
Die russische Halbinsel.
Warte mal, was?
Kamtschatka, aber nee, Kamtschatka ist
mal über Arabien, über
die arabische Halbinsel, ja?
Über den Bereich Türkei, Osmanenreich.
Ja, geh halt im Nahen Osten, Mittleren Osten, das ist ja dann, dann kommst du zum Hindukusch. Und dann kommst du irgendwo dann über die Subkontinent Indien und so.
Mal, aber das die sind ja über Afrika, ich sag immer nochmal, die sind ja über Afrika dann Richtung Türkei quasi nach Europa reingeschwappt.
Da haben sie Scheine,
dann dort also, verbreitet. So wobei natürlich, die Wikinger kann man natürlich wieder anders sehen. Also letztendlich ist ja
die nordischen
Bereiche, es ist schwierig zu sagen, aber letztendlich ist es ja ohnehin dann eine Mischung eigentlich von allen schon. Also mehr oder weniger, ja. Und dann sind halt die unterschiedlichen Umweltfaktoren, haben dann sicherlich auch markante Änderungen der Menschen mit einfließen lassen. Und dann sehen die natürlich ein bisschen anders aus. Und das ist dann auch schon wieder so ein Heimatding. Ja,
ein kultureller Aspekt ist ja auch genau. Richtig.
Ja, aber das, wenn die Leute anders aussehen, ist schon oft schon schwierig, von der Seite mit denen klarzukommen, so ungefähr, weil das irgendwie schon anders ist. Und dann kommt so ein befremdliches Gefühl auf. So. Das ist einfach anders. Und da haben wir auch keine Kultur dafür, dass man einfach jedem seine Meinung einfach lässt.
Also
seine Herkunft ist
ja. Ja, aber wie gesagt, schwierig. Wir reden jetzt gerade über so ein bisschen Heimatliebe, was es halt auch ausarten kann. Ne?
Ja.
Gerade in Osteuropa zum Beispiel sieht es teilweise noch anders aus. Seit 2010 in der Slowakei, es ist dann, ich lese mal vor, das heißt Gesetz zur Unterstützung der Heimatliebe. Seitdem ist es in Kraft. Soll der Bevölkerung Patriotismus und Identifikation mit dem eigenen Staat soll es fördern. Und unter anderem schreibt das Gesetz vor, dass alle Sitzungen von Regierungen und Parlamenten, vom nationalen Abgeordnetenhaus bis hin zu kleinsten Gemeindevertretungen und sogar öffentliche Bürgerversammlungen mit dem Absingen der Nationalhymne beginnen sollen. Und alle von nationalen Verbänden organisierten Sportveranstaltungen haben auch mit der Hymne zu beginnen. In den Klassenzimmern aller öffentlichen Schulen des Landes müssen auch die Staatswappen hängen und die Flagge und die Nationalhymne und so weiter. Da wird dann eben auch als Verfassungspräambel aufgehängt.
Das klingt wie so eine aufgezwungene Heimat.
Ja, genau,
so eine Heimatdimension, die auch wird einem aufgezwungen. Das heißt, das ist so eigentlich eher, das ist dann nicht mehr so dieser Sehnsuchtsgefühlscharakter von Heimat, sondern eher mehr so dieser nationalistische, patriotische Charakter.
Diese übertriebene rechte Hand von Vater Staat, ne, die zum Beispiel auch.
Amerika überall.
Anarchist Erich Mühsam kritisierte.
Ja.
Er sagt, Heimatverehrung hat mit Vaterlandsliebe nichts zu schaffen. Das dauert ein bisschen länger. Jedes nicht aus seiner natürlichen Umgebung gerissene Tier empfindet Heimatliebe, ohne sie in Vaterlandsgefühl umzudeuten, ohne je für seine Heimat erweiterte oder umpanzerte Grenzen zu wünschen. Ein Tier ohne Heimat wird füglich auch keine Heimatliebe spüren, höchstens Sehnsucht nach Heimat. Nicht anders ist es bei Menschen. Kann der mangelhaft Ernährte in einem ungesunden Kellerloch aufwachsende junge Mensch seine trübe Kindheitsumgebung als lockendes Heimatsbild über seinem Lebensweg leuchten lassen? Kann er, und dies ist doch wohl das Erkennungszeichen der Heimatliebe, in der Ferne vom Verlangen bewegt werden, vom Dunstkreis seiner Herkunft wieder umfangen zu werden? Wessen Jugend kein Heim hatte, wessen Heim keine Freude barg, der hatte auch keine Heimat, mit denen eine Liebe verbinden könnte. Eine Pflicht zur Liebe aber gibt es nicht. Und dass man Heimatliebe zur Pflicht erhebt, indem man dessen Fuß nie ein heimatliches Stück besonderes Landes berührt hat, von einem Vaterlande zu überzeugen vermochte, dass seine Hingabe, seine Liebe, seinen Heldensinn, sein Blut und sein Leben fordern dürfe, das zeigt, bis zu welchem Grade der Verzerrung, der Autoritätswahn die menschliche Seele hat verunstalten können. Ja, ich meine, er war Anarchist und er war schon sehr provokativ und hat auch kein Blatt vom Mund genommen, aber ich muss sagen,
Aber Himmelgeist, ne? Ja, aber das ist interessant, weil du hattest ja vorher angesprochen, wie der eine das definiert hat mit die Heimat wird eigentlich aus allen verschiedenen Prägungen definiert. Und im Grunde wird das ja induziert, in diesen Schritten nutzt man diese Methode oder nutzt man dieses Wissen als Obrigkeit, als Autorität, als Staat von mir aus, das nutzt man das, um diesen Griff oder dieses Heimatgefühl zu prägen. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz fiese Manipulation.
Ja, die Wende haben dieses, glaube ich, ich weiß nicht, ob es schon vorher, also wahrscheinlich gab es schon vorher, vor den Nationalsozialisten, aber viele schauen sich halt, glaube ich, auch so die, gerade diese Propagandamethoden von denen, die werden zum Teil auch heute noch kopiert. Sieht man jetzt auch. Also gerade, okay, ich will jetzt niemanden rechtsradikale Züge vorwerfen, der keine hat, aber es sind teilweise schon eklatante Ähnlichkeiten.
Natürlich. Also wenn man jetzt auf den Kontinent Afrika eingeht, ist es ständig so, dass da gibt es ständig Genozide zwischen den Stämmen schon. Ja? Also ständig, also immer wieder in der ganzen Geschichte, da fängt es ja schon an. Die sehen es, also von einem Europäer aus gesehen, sehen die so ähnlich aus. Die Kultur ist so ähnlich. Ja? Mhm. Und trotzdem sind es die kleinen Heimatunterschiede auch oder Kulturunterschiede. Also Kultur kann man schon in kleinen Heimat sehen. Da kommen dann näher auf ein.
Und die Religion natürlich auch.
Dann das, die Unterschiede, die machen dann, also die müssen nicht Hass erzeugen, aber sie können, weil man den also die andere Kultur nicht ganz so akzeptiert oder einfach den man machen lässt frei. Und dann gibt es natürlich einen Clinch. Ja? Also gerade auch bei Religion war es immer wieder der Fall. Das war schon immer einer der größten, also ist auch ein kultureller Aspekt. Und das war immer schon ein Thema, wo sich wo die Menschen getrennt hat, vor allem auch, weil sie einfach einander nicht akzeptiert haben. Und ich möchte hier Kultur nochmal definieren, in dem Bereich, also Kultur an sich, da gibt's, ist einfach ein Teil der Heimat. Mhm. Das Kultur wird definiert vor allem von Wissenschaft, Religion, natürlich auch Heimatempfinden. Dann habe ich hier noch was drin, muss ich kurz gucken.
Also jetzt Kultur an sich oder
Kultur.
Bezug auf Heimat.
Kultur, Technik und steht hier im Wandel. Steht hier im Wandel und steht dazu im Gegenzug zu der Natur selber oder den Naturgesetzen, also muss nicht, aber zu den Naturgesetzen an sich, die ständig gleich bleiben. Und dann müsste man theoretisch, also wenn man nachhaltig, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter, nachhaltige Kultur entwickelt, da gehen wir vielleicht trotzdem später nochmal drauf ein, dann würde man mehr in der Natur im Einklang gehen. Ja, also letztendlich kann man natürlich auch sagen, dass dadurch die Kultur, der Kapitalismus an sich, das Wirtschaftssystem, ist auch eine Art von Kultur, ist sehr zerstörerisch. Ja? Ich meine, wir haben es natürlich auch immer wieder angesprochen und in unseren Podcasts und kommen auch immer wieder auf das Thema zurück. Aber der Teil Kultur, den wir jetzt auch haben, der ist auch, der wandelt sich ja ständig. Der ist schon teilweise entweder gegen die Umwelt zerstörerisch oder nur im Ansatz noch ähnlich. Ja, und entfremdet sich teilweise auch noch mehr. Ja, und das ist eine gefährliche Entwicklung.
Okay, wie meinst du, ich habe das nicht so richtig verstanden mit dem Heimat dann. Also die Ideologie, Kapitalismus und so weiter, das habe ich verstanden. Mhm. Also dass du quasi sagst, diese verschiedenen Ideologien, die dort existieren oder aufkeimen, wo du lebst oder wo du aufwächst, prägen dich. Mhm. Das ist ja das, was du, was der Moritz ja gesagt hat, Autor jetzt hier. Ich muss bei dem Mann bleiben. also das absolut verstehe ich. Das mit Afrika ist immer so schwierig, das nehme ich als ungernes Beispiel, weil im Grunde haben wir ja als europäische Kolonialmächte im Imperialismus im Grunde da alles so willkürlich aufgeteilt und Grenzen.
Noch schlimmer. Noch
und dadurch
schlimmer.
Haben wir eigentlich die Konfliktherde erst richtig angehalten.
Aber die haben auch davor, die Stämme haben
aber
auch davor.
Aber das ist jetzt, also das ist quasi so, nichts, keine Ahnung von Heimat und einfach mal Grenzen setzen. Und das ist ein interessantes Thema, weil Grenzen eigentlich, es kommt auch in dem Film Ai Weiwei. Kannst du dich noch erinnern?
Human Flow?
Genau.
Ich habe den nicht angeschaut.
Nee, ich habe es aber, ich habe es mir aber extra aufgeschrieben, weil ich fand es eine interessante Zahl. Und zwar 1989 gab es circa 11 Länder mit Grenzzäunen. 2016 waren es circa 70 Länder. Mhm. Ja? Dann auch im anderen Buch gelesen, Harald Welzer, schreibt er, seit 1989 circa 50 neue große Mauern weltweit gebaut. Und das nennt er also als Entzivilisierungsphase oder Prozess, was wir hier erleben.
Ja.
Also mehr noch diese Abgrenzung. Also es ist nicht, es wird nicht zusammen, sondern irgendwie ganz viele kleine Heimaten geschaffen und das reißt alle mit in Konflikt, weil es wird, der Heimatbegriff wird nicht mehr als Sehnsucht, als Gefühl verstanden, sondern es wird einfach nur noch von außen extrinsisch festgelegt, das ist deine Heimat, so hast du zu sein. Mhm. Du bist eigentlich da nicht mehr frei in deinem Geist.
Also für mich ist es auch ein Zeugnis dessen, dass wir halt auch verheerende Missstände in dieser Welt haben und dann also teilweise die Heimaten, also gibt es übrigens kein Plural von Heimat. Das heißt interessant. Die, also die Heimat,
echt?
Die Heimat, also die
Status.
Mehrere Heimat.
Cool.
Ganz witzig. Soll sozusagen auch heißen, dass man jeder nur eine Heimat hat. Also könnte man jetzt.
Was
man,
eigentlich nicht unbedingt sein muss.
Böse oder? Zungen sagen. Also hast du nur eine Heimat zu haben.
Es gibt doch einen Status und der muss grün sein.
Du bist Deutsch und wirst es immer bleiben. Egal, ob du 20 Jahre nach Neuseeland emigrierst oder nicht.
Das ist die Sache.
Verstanden.
Ah, ja, genau. Da kommt wieder das Thema.
Nee, aber,
du bist Weltmensch. Bist,
aber das ist für mich das halt,
einfach ein Mensch also, der Welt.
So. Die eine Heimat der anderen ja, überlegen ist. Ne? Mhm. Und man fühlt sich jetzt auch, also hat, glaube ich, jeder Deutsche auch schon gehabt, dieses Überlegenheitsgefühl, dass wir, dass Deutschland schon irgendwie die coolste, das coolste Land ist. Coolste Heimat, wir machen es am besten.
Logen,
also nicht so, dass das, genau. Ja, da gibt schon, es gibt schon so viele gibt schöne
Plätze. Für mich Deutsche, ja. Die auch so in Urlaub gehen, also dann auch wirklich als Touristen
okay. Sandalette,
mit dicker Hose, auftreten und sagen,
Uela.
Ich bin Deutscher und ja, das war's.
Also, natürlich ja, lebe ich am liebsten mit Stolz nach außen tragen, ja.
Ganz klar, aber
ich meine, so im übertragenen Sinne, ja, dass halt gerade die Heimat, die dann besser ist oder wirtschaftlich auch besser, die andere Heimat ausnutzt. Sonst wären wir jetzt nicht an diesem Punkt, dass es heimatlose Menschen gibt, die in die Wohlstandsoasen geben, die ihnen die schöne Heimat versprechen. Jetzt immer mehr hinsteuern. Und jetzt haben wir selber das ausgemachte Problem, steht jetzt quasi vor der Tür. Mhm. Und wir machen aber die Tür zu. Logischerweise, ja. Also, das heißt logischerweise, zynischerweise, aber auch irgendwie...
Die Heimat schimpft.
Irgendwie dumm, ja. Irgendwie dumm, dass, weil man hat ja selber lange genug Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. Es gab genügend Statistiken, die gezeigt haben, dass der Flüchtlingsstrom, die Flüchtlingsströme immer stärker ansteigen und immer mehr Menschen mitbekommen, dass Europa die Wohlstandsindustrie schlechthin ist. Also, dann waren wir so schlecht vorbereitet auf das Ganze. Okay.
Also eigentlich. Ja. Was willst du noch sagen?
Dementsprechend aber wieder nicht weitsichtig genug gedacht.
Das in der Politik. Ist selten. Im Klimawandel überall. Ja. Aber das darauf kommen wir ja noch.
Ah, noch.
Also was wolltest du was
zu dem Thema sagen? Zu deinem Thema noch vorher was sagen. Gerade mit den, dass neue Länder entstehen und neue Grenzen, damit auch neue Konfliktpotenziale. Das war auch ein. Ich würde fast schon, also ich hätte jetzt ein schönes Beispiel gesagt, aber es ist eben kein schönes Beispiel.
Verstörend.
Ein sehr verstörendes, ein schreckliches Beispiel eigentlich. Und zwar nach der Unabhängigkeitserklärung von Indien, von Großbritannien, hat sich damals Pakistan abgesplittet von der Rest der Indien, weil die vor allem muslimisch waren. Mhm. Und dadurch kam ein riesen, also viele wollten das auch nicht in dem Bereich, weil dadurch eben neue Konflikte, also man hat sich dann quasi abgeschottet, anstatt einfach mischvoll von vielen Religionen zu sein, abgesplittet und seitdem haben die ein riesen Konfliktpotenzial. Da hatten die hatten auch mehrmals Kriege, so viel ich war, oder nicht kleinere, kleine Auseinandersetzungen auf jeden Fall. Und das ist genau das Thema gewesen, wo man damals geredet hat, das könnte ein Problem sein, dass die beiden Regierungen aufeinander losgehen, obwohl es eigentlich ein Volkesbereich.
Und da waren quasi Ideologien in der Religion das Hindernis. Ne?
Die waren sehr, vor allem überwiegend muslimisch, ohne zu sagen, die Religion ist schlecht oder besser, sondern die waren einfach überwiegend und wollten deswegen abgekoppelt sein, während Indien an sich mehrere Religionen hat und natürlich wollten Teil von den Nationalisten auch sich abkoppeln von Pakistan. Das ist kein bisschen besser, aber dadurch, dass sie sich getrennt haben, hat sich das nicht vermischt, weil eigentlich sind sie ja von der Genetik her ähnlich, also gleich, ein sehr gleiches Volk, ja, haben die sich getrennt und dadurch ist eine Abgrenzung entstanden und der Konfliktpotenzial, ja, und sonst wäre das wahrscheinlich komplett weggefallen irgendwann oder man hätte sich dann einfach da mehr vermischt in dem Bereich und dann wäre das gar nicht so aufgefallen, ja. Aber das war auch ein riesen negatives Beispiel, wo das eben sehr, solche Grenzen, Heimatgrenzen, dann zu sehr großen Konflikt geführt hat.
Ja.
Immer noch. Ich würde es gerne noch so sagen, dass Gewalt meist auch Gegengewalt auslöst und so weiter. Das ist eine Kette. Und das ist natürlich klar, man hat, oder generell, was lernt man halt leider auch nicht in der Schule, umgekehrt wäre das. Ist es meistens eben auch der Fall, ja? Mitgefühl oder Freundlichkeit, Barmherzigkeit, wie auch immer man es nennen will, löst dann meistens auch die gleichen Werte wieder aus, ja? Und ja, diese Kette muss man einfach verstehen. Ja? Und es ist schwierig, die zu durchbrechen. Aber
das ist so gar nicht so schwer. Also Gandhi hat es geschafft.
Gandhi hat es geschafft.
Also alle Gandhi anschauen und Wut ist ein Geschenk von seinem Sohn. Gibt es einen guten Podcast dazu?
Ja, auch ein guter Podcast.
Wut ist ein Geschenk. Ist ein
Hörbuch. Ist ein Hörbuch, ist kein Podcast. Ja, aber sehr Hörbuch, gut.
Du kannst natürlich auch kanalisieren, ja, schon. Aber genau, wie gesagt, es sind halt einfach Ketten, die kann man durchbrechen, ganz klar. Man muss nur wissen, wie es funktioniert. Und das ist auch was wir als Aufgabe haben, zu lernen, jeder Mensch.
Genau.
Ja, und dann kann man diese kulturellen Differenzen auch einfach jedem seinen lassen und einfach leben.
Ja.
Und da draußen, wenn wir den Kampf antreten, so wie Gandhi, dann nehmen wir die Worte von ihm auf, was er gesagt hat.
Ja.
Ja, erst ignorieren sie uns, dann belächeln sie uns, dann bekämpfen sie uns, und dann gewinnen wir.
Ja.
Sehr schön.
Übrigens ein geiles Zitat. Heimisch in der Welt wird man nur durch Arbeit. Wer nicht arbeitet, ist heimatlos. Berthold Auerbach. Und damit sind wir zurück in der nächsten Session. Willkommen. Das ist, glaube ich, ein schöner bisschen lösender, krampflösender von diesen jetzt gesprochenen Worten zu dem Thema Vertriebene und Flüchtlinge, was uns natürlich aktuell wieder absolut tragisch konfrontiert.
Ja.
Du wolltest was sagen.
Ja, weil du jetzt auch gerade im Sudeten-Deutschland warst, gab es dann für das andere Volk, was ja unterdrückt, versklavt fast schon wurde, ja, und also zum Teil auch ausgerottet, gab es dann einen Lichtblick, weil man dann wieder eine Grundlage hatte zu sagen, okay, waren immer heimatlos, die Juden.
Ja.
Ne? Und dann hat man eben diesen Staat Israel mit Palästina und so weiter gekommen.
Mhm.
Da haben wir auch jetzt leider wieder die aktuell selben Probleme, ne? dass es da auch wieder um territoriale Ansprüche geht, religiöse Ansprüche.
Kulturelle Differenzen.
Kriegerische Konflikte herbeigeführt haben und andauern bis zum heutigen Tag.
Ja.
Wo man auch eigentlich wieder, ist immer die Frage, ne? wie man sowas löst, weil das so tief verwurzelt ist. Da die Armut zum Teil auch eine große Rolle spielt und so weiter.
Ja.
Wie man solche Konflikte löst, aber es geht wahrscheinlich auch immer, es geht nur durch Kommunikation, durch aufeinander zugehen, durch Politik, die nicht spaltet, sondern eine Politik, die aufeinander zugeht. Das geht einfach mal größtenteils. Aber das war natürlich auch damals, auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg, weil es ja auch Riesenthema, sage ich mal, diese sogenannte Diaspora, damals für das gesamte Judentum, die eben einfach wieder zurück wollte in ihre alte Heimat. Ne? Und eigentlich alle im Exil gelebt haben und dann nach dem Zweiten Weltkrieg dann die gesetzliche Grundlage geschaffen haben, um wieder eine Heimat zu finden. Sieht man mal, wie wichtig das ist, auch für einen speziellen Stamm oder für eine ethnische Gruppe ist, einfach eine Heimat zu haben, weil die sich sonst ja logischerweise auch benachteiligt fühlt und immer auf der Suche und auf der Flucht ist.
Ja, jetzt ist die Frage für mich, weil wir in Bezug auf heute finden, 1964 wird der 1-millionste Gastarbeiter aus Portugal, Armando Rodriguez, begrüßt mit einem Empfangskomitee, ne, und bekommt ein Moped geschenkt. Und 50 Jahre später, gute 50 Jahre später, sehen wir in den Medien das Abbrennen von Flüchtlingsheimen. Und da muss man sich fragen, was ist der Unterschied zu damals, zu heute? Was hat sich geändert? Das wollen wir jetzt mal ein bisschen beleuchten. Und dann wollen wir natürlich darauf eingehen, was wird denn heute auch gelehrt jetzt in den Schulen? Ja, da wolltest du noch was dazu sagen. Ich sehe, du liest dich noch gerade ein.
Ich fange gerade an zu recherchieren.
Ja. Genau.
Das ist halt die neue Generation. Ja. Die machen immer alles just in time.
Just in time oder zu spät.
Prokrastinierer, ja.
Nein, das meine ich nicht tatsächlich. Also, normalerweise.
Also Fakt ist, dass...
Kenn ich nicht.
Ich wollte dich nicht diffamieren.
Nee, kenn ich nicht.
Nein, Leute, hey. Auseinander.
Komm doch her, Junge. Kultur.
Also Fakt ist, wir haben
immer noch... deine Kultur bei dir. Dann komm ich rüber und zeig dir meine Kultur.
Kultur. die schwarzste meine Kultur auf. Das Kultur hatten wir auch schon im ersten Podcast.
Warum heißt das eigentlich Kulturbeutel? Hast du schon mal überlegt?
Ja, weil du eine ganze eigene
Kultur da drin,
Kultur da drin hast. Kannst du in so eine kleine Box reinbauen. Mehr brauchst du nicht. Nächster Podcast, was ist Kulturbeutel? Nee, aber jetzt, also was ich noch sagen wollte, wir haben immer noch kein Einwanderungsgesetz. Es wurde immer wieder thematisiert. Ich kann mich noch erinnern, selbst in der Schulzeit, ich hatte Geschichte-Leistungskurs, und da wurde das auch, oder Sozialkunde, wurde das thematisiert. Und selbst damals, als wir recherchiert haben, irgendwie Zeitungsartikel, war das immer nur so ein Gesprächsthema, eine Diskussion. Es traut sich aber keiner wirklich bewusst anzufassen. Kein Politiker will sich damit fingerschmutzig machen, weil es einfach so ein brisantes Thema ist, weil du damit anscheinend zu sehr polarisierst.
Ist es. Ja, weil es ja auch was sehr Emotionales ist. Ne? Also der Begriff Heimat hat ja auch nicht nur eine räumliche, nicht nur eine zeitliche, sondern eben auch eine emotionale Dimension. Und es gibt einfach einen beträchtlichen Teil der Gesellschaft, die einfach auch Angst vor dieser Multikulturalität hat. Mhm. Angst davor hat, gibt es ja auch Bücher wie von Sarrazin, dass sich Deutschland abschafft, dass die Werte verloren gehen. Ich hatte sogar ein Gespräch mit einer Frau damals, als ich im Lotto gearbeitet habe, die halt wirklich fast schon in Panik berichtet hat, dass sie das absolut lächerlich findet, wie Frau Merkel der ganzen Sache umgegangen ist und auch Angst davor hat, dass vielleicht ihre Enkelkinder in Deutschland lebt, in dem sie nicht mehr leben möchte, dass sie eigentlich quasi froh ist, dass sie bald stirbt, so ungefähr. Also richtig extrem. Und einfach diese Abschaffung der Leitkultur, eine Angst vor Diversifikation auch.
Diversifikation, was meinst du damit? Die
Vielfältigkeit.
Also Multikulti. Ne?
Also dann eigentlich auch fast schon wieder in die Rasse. Ne? Also ist dann
echt, dieser Rassebegriff ist ganz gefährlich. Ja.
Genau. Obwohl es natürlich auch abnimmt. Und die meisten, sage ich mal, aus gebildeten Schichten, auch wenn sie vielleicht rassistische Tendenzen haben, das zumindest nicht mehr so stark äußern, weil sie genau wissen, dass es da viele Leute gibt, die da sehr empfindlich sind, auch zu Recht empfindlich sind, weil es an der Zeit ist, dass Rassismus abgeschafft wird in dieser Welt, weil es mannigfaltige Beispiele gab, zu was für schlimmen Gräueltaten, in was für schlimme Gräueltaten es gemündet ist.
Ja.
Und nicht nur die Visikation, sondern natürlich auch Angst davor, dass Arbeitsplätze genommen werden, obwohl es meistens absolut irrational ist, ne? Weil meistens die Einwanderer genau die Jobs bekommen, die die Deutschen eigentlich nicht machen möchten.
Das ist interessant, ja.
Also oft, natürlich gibt es auch diejenigen, die es schaffen, sich zu etablieren. Ich kenne jemanden, der ist aus dem Irak, er ist seit 2 Jahren hier, der kommt allerdings aus einer relativ wohlhabenden Familie und ist auch sehr gebildet, hat sehr schnell Deutsch hier gelernt, studiert auch interkulturelle Sprachwissenschaften. Sowas in der Art. Interkulturelle Kommunikation, genau sowas. Ja. Und sehr weltoffen. Und ihm ist natürlich auch ein bisschen aufgefallen, wie jetzt zum Teil hier auch behandelt wurde. Aber er sagt, er hätte es sich schlimmer vorgestellt. Also es hat sich anscheinend in Deutschland auch schon ein bisschen was getan. Ich glaube, früher hätte man auch mehr...
Was meint er mit früher?
Ja, vor 20 Jahren, sage ich mal.
Vor 20 Jahren.
Sich Deutschland nicht so geöffnet hat. Also
wir haben ja vorher gesagt, nach 1989, das war eigentlich da, das war der Zeitpunkt, als diese Uhr, diese, ich weiß gar nicht, wo das immer mit diesen, wie heißt die nochmal, die Gruppe, die müssen sie nachgucken, die immer diese Uhr, diese Weltuhr darstellt. Mhm. Ja, und da war das aktuell, ist ja irgendwie, keine Ahnung, 5 vor 12, 3 vor 12, 2 vor 12, als mit Trump gewählt wurde, etc. Dafür sind wir damals ziemlich weit entspannt, relaxiert. Mhm. Also das war direkt. Und mit dem Mauerfall. Es war so ein Symbol der Freiheit, der Lösung von diesem krampfhaften Heimatdenken.
Ja.
Ja. Ich überlege, das war, wenn es damals so war, dann und sich das jetzt so verschärft eigentlich. Ja. Ich weiß nicht. Also ich finde es interessant, was der Paul Collier dazu schreibt, weil er sieht eben das Problem nicht in der Zuwanderung oder Migration, er sieht das Problem in der Massenzuwanderung. Mhm. Dass man da keine Akzeptanz bekommt von der Bevölkerung. Du hast ja gesagt, die übernehmen die Jobs, die keiner übernehmen will. Die Sache ist die kommen natürlich, meistens haben natürlich noch nicht die Sprachkenntnisse, vor allem wenn sie in ein Land kommen, das nicht englischsprachig ist, haben sie es auch nicht in der Schule gelernt meistens. Dann nehmen sie erstmal Jobs an, die irgendeine Produktion, eine Küche oder irgendwas Einfaches ist. Und sind natürlich dann Konkurrenz, Wettbewerb für die anderen quasi schon im Land Geborenen, also in Deutschland zum Beispiel. Und dadurch kommt schon dieses Wir gegen die Gefühl. Ne? Das ist schon diese Angst davor. Das heißt, so hast du dieses Problem, das er beschreibt. Interessant ist aber auch, dass Einwanderer auch unfassbar motiviert sind, unfassbar engagiert und wirklich die wollen das zurückgeben. Ja? Die wollen zeigen, dass sie dankbar sind. Interessant ist zum Beispiel ein Fakt oder eine Statistik, die in dem Buch vorkommt. In London werden heute 70% der teuersten Häuser und Wohnungen von Migranten gekauft. Ne?
Okay.
Also es ist nicht so, als würden die auf den Taschen sitzen. Die sind da eigentlich sogar die besser verdienen.
Okay.
Da kommt natürlich dann diese zweite Komponente. Ja. Die vergleicht man sich mit denen, warum sind die so gut und warum, nur weil die so viel arbeiten. Nee,
das sind ja teilweise Migranten schon vielleicht aus der dritten Generation oder sowas.
Genau.
Also es sind jetzt also die Flüchtlinge, die jetzt 2015 angekommen sind, ich kenne meine Statistik. Viele von denen es geschafft haben, sich einen guten Lebensstandard zu schaffen und jetzt nicht vom Staat abhängig sind in einer Form oder so.
Mhm. Ja, gut, das ist
ganz interessant.
In dieser Masse ist es natürlich, du flüchtest ja von der Konfliktherd und du willst ja auch wieder zurück. Es ist ja wirklich, es geht ja nur darum, weißt du, wie viele denkst du, wollen denn hier bleiben? Das ist wirklich, die haben ja dort ein ganz anderes Klima, eine ganz andere Landschaft, die haben andere Gewohnheiten und so weiter, die wollen eigentlich dahin. Ne?
Mhm.
Und dieses Problem ist von diesen Massenzuwanderern, meint er, da bilden sich zu schnell Parallelgesellschaften aus.
Ja.
Es ist also dieser Begriff Parallelgesellschaft.
Ja, gerade wenn die dann erstmal ein Jahr lang in einem Flüchtlingsheim sind, wenn sie auch gar nicht die Möglichkeit haben, sich vielleicht neu zu integrieren in einem neuen Land und die dann nur unter ihresgleichen sind, wo sich vielleicht über das Leid ausgetauscht wird. Oder vielleicht aber auch wiederum leichter kriminelle Gruppierungen geschaffen werden können. Ne? Dass sich dann welche zusammentun und ihnen sagen, ja, sie wollen jetzt dann auch langsam mal raus aus diesem Käfig. Die werden halt dann kreativ, vielleicht nicht ganz so positive Art und Weise.
Ja.
Also viele Probleme logischerweise, aber ich mag das Wort Probleme nicht so, ich sehe es als eine Herausforderung. Ne?
Ist richtig.
Ja.
Hallo, Herr Maschmeyer. aber interessant ist auch, wenn man jetzt zurückgeht weggeht von der Massenzuwanderung, dann eben auf dieses stete, geregelte Einwanderungsgesetz von mir aus, ist da natürlich auch der Fall, wie wird das abgewogen? Weil es gibt ja diese Art Brain Drain, das sagt so viel wie, dass die gut ausgebildeten Kräfte, die Fundamente, die Pfeiler für dieses Entwicklungsland, dass die abwandern, dass die weggehen und denen eigentlich dann fehlen zum Aufbau des Heimatlandes.
Ja.
Das gibt es natürlich auch.
Das ist ein Riesenproblem.
Das ist ein Problem.
Bei vielen Schwellenländern vor allem. Wo eben dann doch halbwegs gute Bildungssysteme sind, wo aber die meisten, die in diesen Bildungssystemen, in diesen Universitäten eigentlich schon ab dem ersten Semester wissen, ich werde höchstwahrscheinlich nach diesem oder schon vorher nach der Schule mit dem Gedanken, ich werde mein Glück woanders suchen. Gerade die Gebildeten und diejenigen, die halt ein höheres Potenzial auch hätten, vielleicht was in ihrem Land zu schaffen.
Ja.
Das ist schade.
Ja, genau. Also interessant ist auch, was er schreibt. Da gab es anscheinend eine Studie, weil man muss ja sagen, die Leute nehmen das ja auf sich. Wir haben es ja eingangs schon gesagt, Leute nehmen 1000 Kilometer auf sich, verlassen ihre Familien, um ihr Glück zu finden, um Glück zu suchen und dann aber auch natürlich Geld an die Heimat zurückschicken, ja, ihre wirklich ursprüngliche Heimat in dem Falle. Und da hat man dann gesehen, die haben eine starke Sehnsucht nach der Familie, nach der Heimat. Und dann hat man festgestellt in der Studie, dass die wirtschaftliche Situation sich zwar verbessert, aber im Grunde das Glück sinkt. Also da hat man das in Tonga 2012 zum Beispiel gemacht. Die sind nach Neuseeland, von Tonga nach Neuseeland.
Mhm.
Und 4 Jahre später hat man dann festgestellt, die sind 20% unglücklicher. Also so, wenn man es diesen Wert jetzt mal darstellen kann.
Okay.
Also es ist kein Glücksgarant. Also das heißt, die nehmen ja auch was auf sich.
Ja, klar.
Ne? Also das ist auch, wenn du deine Heimat verlässt, kann es auch psychosomatisch sich auswirken.
Klar.
Ja, so viel zum Thema Migration. Jetzt kommen wir gleich mal wieder zu unserem heimischen Heimatbegriff, wenn man so sagen kann. Ich würde gerne überleiten, indem ich ein Zitat auffasse von Joachim Gauck. eine auch etwas polarisierende Gestalt unter den Bundespräsidenten, aber bekannt als Pfarrer oder Priester, weiß ich gar nicht, ich glaube Pfarrer. Zum Zitat: Wenn wir in der großen, weiten Welt sind, empfinden wir uns als Europäer. Wenn wir in Europa sind, empfinden wir uns als Deutsche. Und wenn wir in Deutschland sind, empfinden wir uns als Sachs oder Hamburger oder Bayer.
Ja,
und das kann man immer so weiterführen.
Kann man immer weiterführen, ja, logischerweise. Ja, wie ist Bayer, dann Münchner und Münchner, Sendlinger hier.
Genau.
Und jetzt wissen die Leute, wo du wohnst. Das ist natürlich.
Naja, in Schwabing auch. Er wohnt in. Nein. Und deswegen jetzt auch zu dir, Mette. Du hast dich ja auseinandergesetzt mit Heimat und Sachkunde, beziehungsweise Sachunterricht.
Ja, es heißt unterschiedlich, aber
du hast mit jemandem gesprochen auch, ne? Du hast
ja, eine alte Bekannte, die ist Grundschullehrerin, genau. Und da habe ich mal gefragt, hier gerade aus meiner alten Heimat auch, Geislingen, ja. Da ist man sehr verwurzelt, sehr Heimat.
Willst du noch deine Adresse kurz sagen?
Ja, und zwar.
Hans-Albers-Straße.
Ja, genau. Übrigens, die Döner in Geislingen sind immer noch die besten. Gell? Also, da kommt egal, auch in München, kommt keiner an die Geislinger Döner ran. Also,
außer während Corona, weil die ja Handschuhe tragen müssen. Schmeckt dann anders.
Das ist dieser schlechte Witz.
Du hast auch das Desinfektionsmittel drauf. Oben auf dem Brot.
Keine Sorge, bald schmeckt er wieder normal. Okay.
Da gibt es Soße, da gibt es scharf, dann gibt es Joghurtsoße und dann gibt es einmal Desinfektionssoße. Fertig. Gut, dann fangen wir mal an.
Fang mal an. Fang mal an mit deinem gesunden Essen.
Gut, und zwar, geht es in Heimat und Sachkunde, wir sagen auch, ja, das Fach, wenn das so heißen würde, geht es vor allem darum, dass man vor allem in der ersten, zweiten Klasse dann wird über den Wald, über Tiere gesprochen an sich, wie das zusammenhängt und was für Tiere wir in heimischen Wäldern haben.
Das ist gut.
Was für gefährliche Tiere.
Weil es ja auch Heimat.
Der Teil mit den gefährlichen Tieren bleibt aus, letztendlich. Also,
bei uns schon.
Ja.
Das ist die gefährlichste Quelle, die Kreuzspinne.
Der Rotfuchs ist beheimatet im Schwarzwald.
Gefährlichste Tier, habe ich letztens erst gehört, das gefährlichste Tier ist das Reh oder das Wild. Das gefährlichste Tier
wegen für den Menschen.
Ja, weil anscheinend, ich weiß nicht wie viel, 30 pro Jahr an Wildunfällen sterben Menschen. Ist das gefährlichste
Tier? Das ist schlimm. Die müssten eigentlich ausrotten. Wir müssen die Menschen schützen.
Vor den Rehen.
Die Rehe. Das sind die Problemrehe. Die müssen zum Abschuss freigegeben werden.
Zu oft zum Auto. Genau. Die Pflanzenwelt geht bei allen, welche Pflanzen wann blühen, Frühblüher insbesondere, ich weiß auch nicht warum die. Und,
also muss man unbedingt total ins Detail.
Genau, gehen wir nicht ganz ins Detail. Dann Feuer, wir gehen auf Feuer ein. Generell machen sie selber.
Was hat das mit Heimat zu tun?
Feuer.
Ja, Feuer machen.
Also du willst,
komisch, ja, aber
also
die gehen auf
ja, ein. Also das ist ja jetzt der Begriff so der Natur. Das heißt, die gehen quasi, die setzen sich mit der Natur auseinander, in der Umgebung, also nicht in der Natur, wie es ist der Dschungel irgendwie in Brasilien, sondern wie sieht der deutsche Wald oder der bayerische Wald aus?
In der bayerische Wald oder der Geislinger Wald.
Das heißt, du wirst dort ganz auf natürliche Weise geprägt durch die Umgebung, wo du eben aufgewachsen bist. Also aufwächst, so quasi in Geislingen ist es dann eben so, vielleicht so mehr Schwarzwald und dann ist es dann irgendwie Ingolstadt oder noch weiter Norden ist dann der römische bayerische Wald.
Ist es, die Alpen.
Römisch bayerische Wald. Wo sind sie mehr? Der Alpen?
Die Alpen, die Schwäbische Alb.
Wunderschön.
Weiß Bescheid.
Wunderschön.
Genau, das ist kein
Silvester.
Wie heißt diese Höhe nochmal?
Wunderschön.
Ja. Diese Steine.
Kalkgestein. Gut, auf jeden Fall Feuer und besuchen dann auch mal die Feuerwehr und setzen sich damit auseinander. Dann kommen Themen vor wie Nahrungsmittel, was angebaut wird, Kartoffeln, Getreide und sowas in der Richtung. Dann wird auch mal Wind gemessen. Es wird sogar auf erneuerbare Energien mittlerweile eingegangen, was gut da, also warum das gut ist. Also man tut da schon auch ein bisschen nacharbeiten. Ja, also zwecks nachhaltige Energiegewinnung.
Genau, habe ich auch gelesen. Nachhaltigkeit ist da sehr hoch im Kurs.
Ja, finde ich sehr gut, wichtig. Sehr gut. Wie Strom erzeugt
wird. Und Konsum, bewusstes Konsumieren wird auch thematisiert.
Deswegen ist es auch so traurig, dass wenn man deutsche Mathe anschaut, hat in der Woche 7 und 5 Stunden dort im Bereich. Und also der Sachunterricht hat nur 3 Stunden. Ja, also eigentlich
zu wenig.
Ne? Eigentlich zu wenig, weil das so wichtige Themen sind, so, diese Umwelt.
Ist aber das dritte Fach, das in die Gesamtnote eingeht, oder? So habe ich das in Erinnerung.
Kann sein.
Ja, ich weiß nicht, ob das noch passiert.
Ja, es gibt auf jeden Fall zu den Themen natürlich auch Noten zu jedem Einzelnen, ganz klar. Und da wird auch abgefragt, auch das heiß begehrte Thema Sexualkunde wird da kurz angeschnitten. gut. Was noch wichtig war im Thema Heimat und Sachkunde, tatsächlich war dann eben die Heimat selber, also die Umgebung Dorf, dann auf Europaebene und die Kinder dort haben auch Präsentationen über andere Länder machen dürfen. Da hat nicht nur die Lehrerin was draus gelernt, sondern die ganze Klasse hat über andere Länder was näher gebracht. Also letztendlich, Heimat und Sachkunde war dann letztendlich ein großes verbindendes Thema. Die Kinder haben sich sogar anscheinend gestritten, wer welches Land machen darf. Also es war natürlich, also bestimmte Länder waren natürlich hoch im Kurs, weil es dann auch Leute gab, die mehr aus dem Bereich kamen. Trotzdem konnte man sich dann so einigen, dass jeder einen Bereich gemacht hat. Und da hat auch die Lehrerin, jeder hat was gelernt von der Kultur. Und man durfte vorstellen, was man wollte. Und eigentlich ist Heimat und Sachkunde dann eine Bereicherung für die Menschen, sowohl eben auf persönlicher Ebene als auch für andere Länder. Also das fand ich auf Heimatsebene, auf deutscher Ebene, als auch für andere Länder, fand ich sehr, sehr interessant, dass sie das so machen und so aufklärend. Ja? Also da werden wirklich neue Generationen ausgebildet.
Da hat sich auf jeden Fall was getan im Bildungssystem. Bei 1969 wurde ja dann irgendwie die Volksschule auf die Grundschule und die Hauptschule, glaube ich, angestellt.
Als Mittelschule.
Kritisiert wurde an dem alten Fach, da hieß es noch Heimatkunde und dann wurde es in Sachkunde. Oder Heimat und Sachkunde umgetauft. Und es war dann also die Kritik an dem alten Fach, war die Diskrepanz zwischen der Erfahrungswelt der Kinder und dem angeblich heilen bäuerlich-handwerklichen, der angeblich heilen bäuerlich-handwerklichen Idylle des Heimatkundeunterrichts. Man hat so ein bisschen so eine heile Welt,
das wollte man nicht haben,
vorgespielt. Das wollte man dann abschaffen, weil man gesagt hat, das hat nichts mehr mit der Moderne zu tun.
Also man wollte mehr Realität reinbringen, aber man hat aber nicht diesen Geist reingebracht, wie man diese Idylle wieder schafft.
Weiß ich nicht.
Was eigentlich vielleicht
so. Ja, was ich da auch interessant fand, dass die heutzutage auch mehr Praxis haben, als mehr in den Wald gehen. Oder einmal hatten sie sogar Schnecken gesammelt und die beobachtet und einfach erklärt, wie die funktionieren und den Namen sogar genommen.
Kannst du dich erinnern, oder?
Ich glaube, es geht mehr um diese gesellschaftlichen Entwicklungen, diese gesellschaftliche Wandel, der halt nicht mehr berücksichtigt wurde. Und den wollten sie wieder mit reinbringen. Weil das Heimatkunde so archaisch, bäuerlich, ländlich, idyllisch.
Ja, es ist schon zukunftsweisend mittlerweile auch.
Inzwischen
also,
schon, ja.
Ich finde das sehr wichtig. Also hat sich gewandt. In meiner Zeit war das, also ich fand das nicht so. Ich war auf der gleichen Grundschule wie Sie und unterrichtet. Und zu meiner Zeit hat man das da nicht gelernt.
Ja, hat sich was getan.
Ja, und
also man sieht,
war mal oft draußen.
Es ist ja auch immer draußen. Wieder Kritik, ne, dass Deutschland mit der Bildung nicht hinbekommt. Ein paar Punkte scheinen doch ganz gut zu laufen.
Die Jungen müssen raus an die frische Luft.
Punkt.
Fertig.
Punkt.
Ja, aber das Thema Heimat und Sachkunde, raus an die frische Luft, fertig.
Okay.
Noten geben, wie sie rumtanzen.
Da wir jetzt auch über das gesellschaftliche, den gesellschaftlichen Wandel geredet haben, gesellschaftliche Veränderung, warum auch Heimat und Sachkunde natürlich bildungspolitisch oder auch in der Bildung sich verändert hat. Der Begriff Heimat hat ja auch wirklich allgemein einen ganz anderen Wert inzwischen. Redet in Fachkreisen von Heimat 2.0 dementsprechend. Und es geht um dieses globale Dorf, in dem wir uns jetzt inzwischen befinden. Also, alles vernetzt.
Weltgemeinschaft.
Genau. Durch die Globalisierung folgen. Und viele sehen das auch eigentlich eher als einen positiven Aspekt, weil Menschen mit verschiedenen ethnischen Hintergründen, verschiedenen Werten trotzdem irgendwie zusammenwachsen, sich austauschen, in die Kommunikation treten, um dort einen ganz eigenen neuen Heimatgriff zu schaffen. Und Philipp Riederle zum Beispiel meint, Moskau und New York liegen direkt neben Burgau. Das Museum of Modern Art kann ich genauso besuchen wie das Ulmer Münster. Bist du auch Ulmer?
Oder weniger. Da war es nicht weit. Ja. Also, wir haben die Geistlichen, das, die sagst, die Ulmer, die dürfen wir umgekehrt.
Also die Verankerung in einer lokalen Gemeinschaft ist aber trotzdem wichtig, weil wir global kommunizieren, unterwegs sind, aber natürlich nicht im Globalen wohnen können und auch nicht im Globalen immer handeln können. Wir müssen lokal handeln. Das ist auch der Begriff der Lokalisierung. Mhm. Da haben wir damals über den Erdkunde haben wir gelernt. Das ist auch schon vor knapp 15 Jahren anscheinend ein Thema. Dass natürlich auf der einen Seite durch die Globalisierung der lokale Begriff verändert wird, aber trotzdem beibehalten wird, dass es zwei Teilaspekte sind. Ne? Dass man jetzt natürlich durch die Globalisierung nicht alles gleich, nicht komplett uniform, eine uniforme Welt wird, dass man trotzdem seine eigenen kulturellen Werte beibehält, die aber trotzdem mehr mit anderen Kulturen teilt. Dadurch einfach ein ganz neuer Begriff auch von Heimat entsteht.
Darf ich da schon mal drauf eingehen? Also, weil das Interessante ist ja nämlich an, was der Paul Collier schreibt. Mhm. Du weißt ja, du sagst ja, das ist quasi, wir rücken zusammen, die Welt wächst zusammen durch die Globalisierung, durch die Vernetzung, durch Welthandel.
Ja. Ja.
Und da schreibt er, also er nimmt an, dass die Migration insgesamt abnehmen wird in der Zukunft, eben weil es dann dadurch, durch die Vernetzung und so weiter, auch die Einkommensunterschiede reduziert werden.
Mhm. Sehr schön.
Und dass das auch eben auch durch Internet Arbeit in Heimatländern möglich ist. Also quasi, es gibt ja viele, in IT gibt es ja viele, kennt jeder wahrscheinlich, gibt es ja viele Inder, und die können ja auch von zu Hause aus haben. Also das ist also, auch dieses...
Ja. Paul Collier versteht sich sicherlich gut mit Rutger Bregman.
Weiß ich nicht.
Weil das wäre auch so ein Ansatz, dass er sagt, durch diese modernen...
Oder war bei der Weltbank, das ist auch interessant.
Ja, aber durch diese modernen Errungenschaften, die wir haben, dass wir die jetzt sinnvoll nutzen sollten, um Paradigmenwechsel einzuleiten, sozusagen, damit es jedem wieder besser geht, damit auch die Teilbereiche, wo vielleicht aktuell mehr Armut ist, dass die jetzt daran wachsen können, was vielleicht andere Teile weniger Armut ist, wie die westliche Welt, dass sie daran profitieren, aber nicht in dem Sinne profitieren, dass sie alle hierher kommen und einfach nur flüchten von ihrem eigenen, aus ihrer eigenen Kultur in unsere, sondern mit dem Wissen, was sie halt auch medial haben, durch die Vernetzung trotzdem vor Ort ihre eigene Heimat verbessern, verändern können.
Mhm.
Das wäre ein schöner Gedanke eigentlich.
Ja.
Das ist halt auch klar.
Das ist nämlich das Spannende eigentlich am Schluss zu Heimat, weil er schreibt am Ende, deswegen weiß ich nicht, ob er jetzt sich mit Rutger Bregman so gut verstehen würde, er schreibt am Ende, vielleicht ist es auch eine gerechtfertigte Aussage, er schreibt am Ende, Forschung und Fakten sind wichtig, nicht nur Gefühle. Also er ist das, womit wir angefangen haben, eigentlich Heimatbegriff als Gefühl, es reicht eben nicht mehr aus. Also wir haben auch unsere festgesetzten Grenzen und müssen die verstehen, die Ideologien, die mit reinspielen, die Kulturen, Religion etc. Ja. Aber es soll ja trotzdem insgesamt, wie Tunja Hayali schreibt, es soll ein sozialer Begriff sein, eine soziale Gemeinschaft, ein inklusiver und kein exklusiver Begriff.
Mhm. Absolut.
Genau.
Das ist auch wieder, eigentlich sind wir wieder bei der goldenen Mitte. Ja.
Die goldene Mitte.
Goldene Mitte, Leute. Ja. Also natürlich die zwei Extreme, immer wichtig zu wissen, wo die Extreme sind, aber immer wieder den Weg zurückfinden in die goldene Mitte. Ganz wichtig. Das ist natürlich als Jugendlicher oder als junger Erwachsener schwieriger, aber wird dann zunehmend auch wichtiger und auch einfacher, meiner Meinung nach.
Genau.
Ja, und da ist halt auch immer die Sache, wieder Globalisierung, Lokalisierung, Lokalisierung. Einerseits die eigenen Werte beibehalten, also durchaus so Dinge wie Brauchtum, Traditionen beibehalten, schon auch wichtig für die eigene Identifikation. Es darf ja nicht alles so ein Einheitsbrei werden, aber auf der anderen Seite natürlich sich auch öffnen, anderen Kulturen gegenüber sich austauschen, ohne dass man alles miteinander vermischt.